Das ist wahrscheinlich unsere einzelne Chance, dass wir hier rauskommen.
Das heißt, er hat dich mit deiner Mutter verwechselt?
Ja, und das war ein Wunder. Meine Mutter und mein Vater, die waren erschöpft.
Hattest du große Angst um ihn?
Ja, die Angst wurde immer größer und größer.
Als die Situation in Bergen-Belsen immer unerträglicher wird, im Januar 1945, kommt für Irene und ihre Familie die lang ersehnte Nachricht. Sie sollen ausgetauscht werden. Jetzt doch. Ist das aber wirklich die Rettung? Traut sich Irene überhaupt auf die Befreiung zu hoffen, obwohl ihre Hoffnung immer wieder enttäuscht wurde? All das klären wir in dieser Folge von Zeitkapsel. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Ein Podcast von NDR Info und Funk. Folge 7. Abschied. Vom Alltag im Konzentrationslager Bergen-Belsen hat Irene in der letzten Folge erzählt. Hunger, Angst, Misshandlungen müssen alle Häftlinge ertragen. Auch wenn die Austauschjuden immer noch ein wenig besser behandelt werden als die Häftlinge, die jetzt zu Tausenden aus den Lagern im Osten nach Bergen-Belsen gebracht werden. Lonneke, Ida, Mathilda und Miller haben Irene nach Anne Frank gefragt, die völlig geschwächt aus Auschwitz gekommen ist. Aber auch Irenes Eltern werden krank. Irene sieht Menschen sterben und fragt sich jeden Abend, ob sie selbst am nächsten Morgen noch am Leben sein wird.
Hörst du uns noch, Irene?
Ja, ich höre euch.
Also wir sind alle aus dem Zoom-Meeting rausgeflogen, glaube ich.
Ja.
Aber wir, also wenn wir noch
wir
reden können, ist
uns
ja gut.
Weiterreden,
ja.
Genau.
Okay.
Ich frage mich auch, wie sie jetzt überhaupt so da rausgekommen ist aus Bergen-Belsen.
Wie dann der Ablauf war und wie sich so ihre Gefühlslage verändert hat.
Ich bin auch gespannt, ob es in dieser Folge so eine Art Lichtblick vielleicht gibt und inwiefern sich ihr ganzes Leben wieder auf den Kopf stellt, wenn sie dann einmal da raus ist aus Bergen-Belsen.
Ja, vielleicht wird die Folge insgesamt so ein bisschen positiver.
Hallo!
Also wir sind wieder zusammen jetzt.
Ja. Hallo.
Wie geht es euch?
Gut.
Warst du schon auf dem Laufband?
Nein, abends. Zu viel zu tun am Morgen.
Busy life.
Busy life.
Irene, würdest du sagen, du glaubst an Wunder?
Ja, ich glaube an Wunder, aber man kann nicht, wie sagt man das?
Dann sag's auf Englisch.
Yes, I believe in miracles, but I don't count on them.
Du glaubst an Wunder, aber du verlässt dich nicht auf sie.
Ja.
Irene, letzte Folge war ja irgendwie alles sehr schrecklich und ich frage mich, hast du oder deine Familie eigentlich jemals die Hoffnung auch verloren?
Ich glaube, dass wir unsere Hoffnung ein paar Mal oder vielleicht öfter verloren haben, aber immer wieder glaubten, dass der Austausch eventuell wirklich wird.
Tatsächlich konnten inzwischen fast 2400 Juden gerettet werden. Getauscht unter anderem gegen Deutsche, die oft schon seit Generationen im Ausland lebten, und freigekauft gegen Geld. Aber mehr als 12.000 Menschen warten noch auf einen Austausch. Und die Situation in Bergen-Belsen wird immer schlimmer. Zehntausende Häftlinge aus anderen Lagern werden nach Bergen-Belsen gebracht und in den Baracken regelrecht zusammengepfercht. Denn im Januar 1945 stehen die Alliierten an den Grenzen Deutschlands. Die Rote Armee im Osten, die Amerikaner, Briten und Franzosen im Westen. Die Nationalsozialisten räumen die Konzentrations- und Vernichtungslager im besetzten Polen und in Belarus. Die Häftlinge werden in offenen Waggons oder sogar zu Fuß in andere Lager gebracht. Sehr viele Menschen werden auf diesen Todesmärschen oder in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten im Lager sterben. An Hunger, Erschöpfung, Seuchen. In dieser aussichtslosen Situation ändert sich für Irene und ihre Familie alles. Am 19. Januar rufen die Aufseher 450 Jüdinnen und Juden mit südamerikanischen Schutzbriefen aus. Die Namen der Hasenbergs sind auch dabei.
Kannst du uns von diesem Moment noch mal genau erzählen?
Ja, ich glaube, dass ich das noch weiß. Eines Morgens kam, ich weiß nicht, ob es ein Capo war, der kam in die Baracke. Und mit seiner lauten Stimme hat er dann geschrien, dass alle Menschen, die südamerikanische Pässe haben, die müssen sich melden beim Stabsarzt. Und manche Menschen, die hatten dann Fragen, was passiert nun, hat es mit dem Austausch zu tun. Er sagte, ich kann euch nichts mehr erzählen, ihr müsst alle den Stabsarzt sehen. Und dann ist er weggerannt. Und da sagte Werner, wir sollten unsere Mutter aus dem Bett holen und sehen, ob sie dahin kann. Aber sie konnte nicht laufen, wir mussten sie zurück in ihr Bett bringen. Und dann Werner sagte, ist es besser, dass du und ich den Stabsarzt sehen? Das ist wahrscheinlich unsere einzelne Chance, dass wir hier rauskommen. Und da sind wir beide hingegangen.
Und weißt du noch, wo genau dieser Stabsarzt sich befunden hat, als ihr da hingegangen seid?
Es war in einem Platz im Camp und da war ein Tisch und da waren ein paar von den Soldaten und die hatten Listen mit Namen und da war nichts anderes da.
Wurdet ihr denn vom Stabsarzt untersucht?
Nein, gar nicht. Und das war sehr schnell. Und der hat einfach unsere Namen auf der Liste angezeigt. Und dann sind wir wieder zurückgegangen in die Baracke.
Der Arzt prüft, ob die Austauschkandidaten auch alle Bedingungen erfüllen. Kräftige, gesunde junge Männer wollen die Nationalsozialisten natürlich nicht freilassen. Denn die könnten dann ja gegen Deutschland kämpfen. Aber zu krank dürfen die Kandidaten auch nicht aussehen. Sonst wäre der Austausch gefährdet. Irene und Werner erfüllen diese Kriterien offenbar.
Und dann ein paar Stunden später kam mein Vater zurück von der Arbeit. Und er sah sehr krank aus. Er war sehr blass und er war schwach. Und er sagte, er musste sich hinlegen. Und wir erzählten ihm von der Nachricht. Aber er konnte nicht laufen, er konnte nicht gehen.
Weißt du, woran das lag?
In dem Moment wussten wir es nicht. Später haben wir dann gehört, dass er den Morgen von einem Capo mit einem Knüppel war er sehr hart geschlagen. Und das hat wahrscheinlich eine große Rolle gespielt.
Wann hast du das erfahren?
Später auf dem Zug hat es uns ein Mann erzählt, der mit ihm gearbeitet hat.
Warum hat das euer Vater euch nicht selber erzählt?
Er war zu schwach, um darüber zu sprechen.
Weißt du, warum er geschlagen worden ist?
Nein, ich weiß nicht. Und da war wahrscheinlich gar kein Grund. Oft wurden Menschen geschlagen, die überhaupt nichts getan haben.
Einfach ohne Grund?
Ohne Grund.
Aber war dein Vater auch sonst schon krank oder war er nur geschwächt durch die Schläge?
Jeder in Bergen-Belsen war krank. Niemand war gesund. Nach einem Jahr mit der Situation kann man nicht gesund sein. Mein Vater hatte sich ausgeruht, eine kurze Zeit, und dann haben wir ihn aufgeweckt und gesagt, du musst jetzt kommen. Es ist sehr wichtig, du kannst nicht weiter schlafen. Und dann ist er mit mir gegangen zu dem Stabsarzt.
Und weißt du noch, ob da viele Menschen in der Schlange standen beim Stabsarzt?
Nein, da waren nicht viele Menschen. Und der Stabsarzt fragte mein Vater seinen Namen. Er sagte, ich bin John Hasenberg. Und dann hat er unsere Familie auf der Liste gefunden. Und er fragte meinen Vater, sind Sie krank? Und er sagte, nein, ich bin nicht krank. Und dann guckte er in mein Gesicht und hat auch meine Mutters Namen angezeichnet. Und dann sagte er, Ihre Kinder waren schon hier. Jetzt müsst ihr fertig sein. Morgen geht ihr alle weg auf einem Zug.
Das heißt, er hat dich mit deiner Mutter verwechselt oder dich für deine Mutter gehalten und deshalb hattet ihr die Möglichkeit, dass deine Mutter, trotzdem sie so krank war, mitkonnte?
Ja, und das war ein Wunder.
Sahst du denn deiner Mutter ähnlich?
Nein, aber wir waren alle so krank und unterernährt und unsere Kleider waren alle Lumpen. Ja, ich glaube, im Konzentrationslager sahen viele Menschen ähnlich, auch wenn sie nicht verwandt waren, weil alle Menschen sahen nicht aus, wie sie vor dem Krieg ausgesehen hatten.
150 Menschen werden von der Liste gestrichen, weil sie die Bedingungen nicht erfüllen. Statt 450 dürfen nur 301 Jüdinnen und Juden in den Zug steigen.
Dann hatte deine Mutter ja richtig Glück.
Ja, unglaubliches Glück.
Also seid ihr dann zurück in die Baracke und habt das Werner und deiner Mutter erzählt oder?
Ja.
Ja, und wie haben die reagiert?
Na, die waren auch froh, dass unsere ganze Familie dann auf diesen Transport aus Bergen-Belsen rauskommt.
Und am nächsten Morgen seid ihr ja losgefahren, oder?
Ja, nächsten Morgen.
Du musstest ja dann auch Abschied von deinen Freunden, zum Beispiel von Hanneli, nehmen. Erinnerst du dich daran?
Ich weiß, Hanneli war die Einzige, mit der ich noch ein paar Worte gesprochen hatte und wünschte ihr Glück und dass sie es überleben würde und vielleicht, dass sie auf den nächsten Palästina-Transport, dass sie da mitkommen. Hanneli und ihre Familie war auf einer Palästina-Liste.
Und hast du dir Sorgen um sie gemacht, weil du sie so zurücklassen musstest?
Ja, natürlich.
Einige Wochen später wird es kein Brot mehr in Bergen-Belsen geben und auch kein Frischwasser. Trotzdem kommen immer mehr Häftlinge hier an. Seuchen brechen aus, Fleckfieber und Typhus zum Beispiel. Zehntausende Menschen sterben. Anne und Margot Frank, Hannelies Vater. Nur Hanneli und ihre kleine Schwester überleben. Hanneli wandert dann nach dem Krieg nach Palästina, dem heutigen Israel, aus. Aber das wird Irene erst viel später erfahren.
Ich weiß nicht, woran ich gedacht habe, diesen Tag, da ist so viel passiert.
Erzähl uns, was passiert ist.
Also erst, wir mussten nach dem Badhaus gehen. Und meine Mutter konnte nicht laufen. Und da waren Freunde, die haben sie dann getragen nach dem Badhaus. Und im Badhaus mussten wir unsere Kleider ausziehen. Die Kleider mussten ungeläust worden.
Entlaust werden.
Ja, entlaust. Und dann meine Mutter, die war so krank und so schwach, dass sie beinahe nicht unter die Dusche gehen konnte. Und dann hat sie auf einer Bank gesessen und einer von den Nazi-Frauen kam und sagte, diese Frau ist doch zu krank, um auf Transport zu gehen. Und dann meine Mutter sagte, nein, ich bin nicht krank, ich habe nur etwas gegessen, das nicht gut für mich war.
War das die erste Dusche nach dieser ganzen langen Zeit?
Na, ich glaube, dreimal hatten wir eine Dusche in Bergen-Belsen in der Zeit. Also das war das letzte Mal, dann das vierte Mal. Und ja, man hat immer Angst gehabt, um in die Dusche zu gehen, weil wir schon wussten von den Gaskammern und dass die Menschen vergast waren in einer Dusche, wo das Gas kam, aus den the Pipes.
Leitungen.
Ja.
Das heißt, deine einzige Dusche konntest du nicht mehr wirklich genießen dann, weil du ständig Angst haben musstest.
Ja, wir dachten eigentlich, dass das nicht passiert, aber da war doch der Gedanken im Hintergrund.
Irene, hat sich deine Angst vor den Duschen denn noch weiter übertragen auf dein Leben nach den Konzentrationslagern?
Eigentlich nicht, denn die Duschen waren ganz anders wie Duschen, die man in der Wohnung hat. Es war ein großer Saal und da waren viele Duschen, die waren sehr hoch und da waren vielleicht zwei Menschen, zwei Frauen unter einer Dusche. Männer und Frauen waren getrennt. Die Männer haben erst geduscht und dann die Frauen. Und es war sehr kurz, keine Seife. Und dann kamen die Kleider zurück.
Und dann hast du deine Mutter angezogen?
Ja, habe ich sie angezogen. Und dann kamen die großen Wagen, die haben uns dann nach dem Platz gefahren, wo der Zug war. Der hatte ein rotes Kreuz. Und dann dachten wir, ja, jetzt kommen wir wirklich in die Freiheit mit dem Roten Kreuz. Es war nicht ein Tierwagen, es war nicht ein normaler Zug, es war ein Zug mit Rotem Kreuz. Und da hatten wir mehr Hoffnung.
Und was ist dann passiert?
Ja, und dann musste ich mein Vater und mein Bruder suchen, weil die Männer, die waren alle schon im Zug. Und ich konnte ihn nicht finden. Ich habe dann von außen in die Fenster geguckt und ich konnte ihn nicht finden. Und dann musste ich jemand fragen, wo mein Vater und mein Bruder waren. Und der hat mir dann gezeigt, wo sie sitzen. Und dann habe ich gesehen, dass ich zweimal bei dem Fenster vorbeigelaufen bin und ich habe ihn nicht erkannt.
Warum hast du deinen Vater nicht erkannt?
Ja, weil er so krank war. Hatte sich so verändert.
Von einem Tag auf den anderen?
Habt ihr jemals jemand gesehen, der am Sterben war?
Nein.
Nein.
Ja.
Ja.
Man sieht ganz anders aus.
Stimmt. Ja.
Und meine Mutter, die konnte nicht laufen. So, die wurde dann getragen und dann meine Familie hatte das ganze Abteil.
Wie war dann die Stimmung in dem Abteil? Du meinst, dein Vater sah so aus, als ob er kurz vorm Sterben war. Aber eigentlich war es ja eine sehr glückliche Situation, weil ihr freigekommen oder auf dem Weg in die Freiheit wart.
Ja, zum Teil war es glücklich, weil wir haben da Heizung gehabt in dem Zug, so es war warm, wir hatten gutes Essen, das Essen war warm, es war normales Essen, nicht, wie heißt
die? Suppe mit einem Stück.
Ja, right.
Mit einer.
Es war eine gute Suppe und die Menschen waren freundlich, die haben nicht mehr geschrien, also zum Teil waren wir glücklich. Aber meine Mutter und mein Vater, die waren erschöpft.
Hattest du große Angst um ihn?
Ja, die Angst wurde immer größer und größer.
Und hat das Zugpersonal das nicht auch gemerkt, dass er dringend Hilfe braucht?
Ja, eine Schwester kam und hat mit ihm ein bisschen gesprochen, aber da waren so viele Menschen. Und da waren auch sehr kranke Menschen auf dem Zug. So, ich glaube nicht, dass er so viel Aufmerksamkeit war für ihn. Die meiste Zeit waren wir alleine in unserem Abteil.
Oh Gott.
Das, was Irene jetzt erzählt, fällt ihr immer noch schwer, obwohl es mehr als 70 Jahre her ist. Auch Lonneke, Miller, Ida und Mathilda kämpfen in dieser Episode mit den Tränen. Ihr hört es sogar ein bisschen in den Aufnahmen. Für Irene ist es der schmerzhafteste Moment in ihrer Geschichte.
Also mein Vater ist gestorben.
Auf der Zugfahrt?
Auf der Zugfahrt, die Nacht vom zweiten zum dritten Tag. Also er musste auf die Toilette gehen und ich musste ihm helfen, dahin zu laufen. Und dann, als wir zurückgingen in unser Abteil, er sagte, er kann nicht weiterleben. Und da sagte ich, wir sind jetzt beinahe in der Freiheit. Du musst weiterleben. Und dann sagte er, er kann nicht. Und das war sein letztes Wort.
Das heißt, du hast als Letzter mit ihm gesprochen?
Ja. Und dann ist der Zug einer kleinen Stadt in Süddeutschland, Biberach. Da hat er einen Aufenthalt gehabt und da sind, ich glaube, 40 Menschen aus dem Zug ausgestiegen. Und die blieben in Biberach und mein Vater, sein Körper, ist auf eine Bank gelegt worden.
Warst du sauer, dass niemand deinen Vater gerettet hat?
Ja, aber es war nicht möglich.
Habt ihr noch probiert, da die Krankenschwestern zu fragen, ob sie deinem Vater denn helfen können? Oder wart ihr schon überzeugt, dass er stirbt?
Ja, es war nicht mehr möglich, um ihn zu retten. Aber die Krankenschwester kam, sie musste ihn tot erklären. Und meine Mutter, die war so krank, die konnte es gar nicht erfassen, was passiert war.
Das heißt, ihr Kinder habt das alles mit euch alleine dann ausgemacht?
Ja, wir durften noch aus dem Zug gehen für ein paar Minuten, Abschied zu nehmen. Und dann fuhr der Zug weiter.
Das ist so traurig.
Ja.
Dass so ganz kurz vor der Freiheit dann so eine wichtige Person für dich stirbt noch.
Ja.
Und dass er das nicht mehr miterlebt hat.
Nach all so vielen Jahren ist es immer noch sehr schlimm für mich, daran zu denken.
Am 25. Januar erreicht der Zug endlich die Schweizer Grenze. Die Reise hat 4 Tage gedauert, weil im Krieg viele Gleise zerstört wurden. Der Zug musste also oft Umwege fahren und blieb manchmal einfach stundenlang stehen. Von den 301 Austauschjuden, die in Bergen-Belsen in den Zug gestiegen waren, schaffen es nur 136 in die Freiheit. Die anderen 165 sind im Zug gestorben oder zum Aussteigen gezwungen worden. Ihr habt das ja auch eben von Irene gehört. 40 Menschen mussten in Biberach aussteigen. Sie sind in einer so schlechten Verfassung, krank, schwach, mit Erfrierungen, dass die Nationalsozialisten einen Aufschrei im Ausland befürchten. Die Missverhältnisse der Unterbringung und Behandlung könnten augenscheinlich werden. So steht es in einem Brief an die Regierung in Berlin. Die 136 geretteten Jüdinnen und Juden steigen im kleinen Schweizer Städtchen St. Gallen aus dem Zug. Endlich in Freiheit.
Meine Mutter und mein Bruder waren krank und die sind direkt in ein Krankenhaus aufgenommen, direkt vom Zug, und ich durfte nicht mitgehen. Und es war wirklich schlimm.
Wo warst du denn dann in der Zeit?
Die andere Gruppe, die wurde transportiert in einen Pferdenstall. Und da haben wir alle auf Stroh geschlafen und man hat uns Essen gebracht. Und dann wurden wir in einer Schule untergebracht, die hat viele Betten. Und es war so ein provisorisches Krankenhaus. Und da war auch ein Doktor und der hat uns alle examiniert.
Untersucht?
Untersucht, ja.
Fast eine Woche bleiben die geretteten Jüdinnen und Juden aus Bergen-Belsen in St. Gallen. 6 von ihnen sterben in dieser Zeit. Wie Irenes Vater sind sie zu krank, zu schwach. In der Lokalzeitung, dem St. Galler Tagblatt, gibt es einen Bericht über die Ankunft der ehemaligen Häftlinge. Der Reporter ist entsetzt. Er schreibt, dass ihm noch nie solche schattenhaften, seelisch und körperlich gebrochenen Gestalten begegnet sind. Wie Gespenster seien sie an ihm vorbeigegangen. Einige Juden werden dann direkt in die USA gebracht. Andere, wie Irene, in den Zug nach Marseille gesetzt und von dort mit dem Schiff nach Algerien gebracht. 15 Flüchtlinge sind nicht transportfähig und bleiben in der Schweiz. Darunter auch Irenes Mutter und ihr Bruder Werner.
Mein Bruder konnte nicht mit uns gehen, weil seine Füße erfroren waren und er konnte nicht laufen, er konnte nicht weiter reisen. Und ich wollte natürlich nicht weitergehen, aber es war nicht erlaubt. Und so ging es weiter. Und die Reise ging durch die Schweiz, durch Frankreich, nach Südfrankreich, nach Marseille.
Wie war das für dich?
Es war sehr schlimm. Und nach all dem, wir waren in der Freiheit und wir wurden getrennt voneinander. Es war unglaublich. Ich kann es heute noch nicht verstehen, wie sie das tun konnten.
Aber wie kann man das Menschen, die gerade in die Freiheit gekommen sind, antun, dass man sie dann gleich auseinanderreißt? Also ich finde das so schlimm gerade. Du warst 14 oder 15 oder so,
nein,
dass du
14.
gleich... dass du so, so schlimme Sachen die ganze Zeit erlebt hast und dann gleich von deiner Mutter und deinem Bruder weggerissen worden bist. Und kurz vorher ist dein Vater gestorben. Ich finde, das kann man gar nicht ausdrücken.
Wir waren auf dem Zug von St. Gallen nach Marseille. Und jedes Mal, als der Zug einen Aufenthalt hatte, bin ich immer ausgestiegen und habe jemand gesucht, der offiziell war und gesagt, ich muss wieder zurück. Ich muss bei meiner Mutter und meinem Bruder sein. Aber die haben nie zugehört. Ich war einfach ein Kind.
Haben die dich dann einfach ignoriert?
Ja.
Das tut mir sehr leid.
Ich finde das sehr beeindruckend, wie du das schaffst, so was Schlimmes zu erzählen. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, so etwas wirklich erlebt zu haben.
Denkst du denn heute oder so in der jetzigen Zeit noch viel an deinen Vater immer?
Immer, ja. Der hat immer mit mir weitergelebt.
Er kann stolz sein, so eine tolle Tochter zu haben.
Er hat auch viel getan, um seine Familie zu retten. Alles, was möglich war. Und ich will mich auch bedanken bei euch, dass ihr so viel Geduld habt, um all diese Geschichten zu hören und dass ihr es alles in so viel Detail lernen wollt. Das finde ich admirable.
Danke, dass du uns das mit so viel Detail erzählst.
Ja, das ist auch richtig toll für uns einfach.
Ja, das ich hoffe, also, wir machen das gerne. Nicht mit den ganzen Detailfragen.
Ja.
Gut, nicht viele Menschen, die das alles hören wollen.
Irene reist zum ersten Mal allein Richtung Frankreich. Und sie weiß noch nicht, wo sie sich als nächstes wieder sicher fühlen kann.
Wir sind spazieren gegangen. Wir sind zu Kinos gegangen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir viel über Bergen-Belsen gesprochen haben. Das war nicht wichtig.
Ich finde, das klingt irgendwie ziemlich krass, dass ihr diese ganze Zeit so verdrängt habt.
Wir konnten da nicht drüber denken. Wir mussten eine Zeit haben, dass wir nicht darüber sprechen.
Wie wird es für Irene weitergehen? Kommt sie wirklich nach Ecuador, das Land, für das sie die Einreisepapiere hat? Und wann wird sie ihre Mutter und den Bruder wiedersehen? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR Info und Funk.
Habt ihr schon mal einen Tatortreiniger gefragt, wie man hartnäckige Flecken rauskriegt, einen Hautarzt gefragt, woran ihr merkt, dass ihr euch einen Tripper gefangen habt oder einen Informatiker um Hilfe gebeten, die Spuren eurer heimlichen Affäre auf dem Handy zu verwischen?
Es gibt ja manchmal so ein bisschen, ja, unangenehme Fragen im Leben.
Und damit ihr die nicht stellen müsst, machen wir das für euch. Steffi Banowski und Anne Radatz.
Guten Tag, das ist das Flexikon.
Das Flexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme und viel zu selten gestellte Fragen des Lebens. Die können wir auch nicht beantworten, ganz klar, weil wir haben auch keine Ahnung. Aber wir sprechen mit den Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Unsere Themen gehen von praktischer Lebenshilfe, wie zum Beispiel Angst vorm Zahnarzt oder vorm Heiraten, über skurrile Bereiche wie Körpergerüche oder legale Drogen, bis hin zu deepen Fragen, wie lernt man mit dem Tod umzugehen, oder noch deeper, wie bleibe ich locker beim nächsten Frauenarztbesuch.
Wir lösen die Probleme, von denen ihr gar nicht wusstet, dass ihr die überhaupt hattet, alle zwei Wochen im Flexikon, natürlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört gerne mal rein, wir freuen uns auf euch. Den Link findet ihr in den Shownotes oder ihr sucht einfach nach dem Flexikon. Die Transferleistung, die kann man ja wohl von euch erwarten. Davon gehen wir aus.